Nochmal ein herzliches guten Morgen auch von mir, von dieser Stelle hier. Es ist ein bisschen ungewohnt. Ich sehe euch nicht und ich werde mich bemühen, dass ich dran denke, dass ich dahinter sehe. Ihr alle, die wenigen, die hier sitzen, ihr müsst entschuldigen, dass ich nicht euch angucke, sondern dass ich da hinten zu dem schwarzen Auge an der Wand spreche, wo 200 Augen vielleicht dahinter noch sitzen und gucken. Und ja, schön, dass wir trotzdem in dieser Art und Weise die Gemeinschaft haben können. Und ich möchte beginnen und möchte euch eine Frage stellen und werde euch dann 10 Sekunden Zeit lassen, dass ihr mal kurz drüber nachdenkt und vielleicht eine Antwort habt. Und die Frage heißt: Was würdest du spontan sagen, wenn dich jemand bittet, Gott zu beschreiben? Ist nicht so einfach. Was fällt einem da als erstes ein? Was würde man da so schnell sagen? Vielleicht würde man erstmal sagen, also in der Bibel steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Es ist also gar nicht so leicht, Gott zu beschreiben, zumindest mit unseren Sinnesorganen. Und ihr könntet vielleicht auch Eigenschaften aufzählen, Eigenschaften, die Gott hat, die das Wesen Gottes erklären. Ihr könntet von Erfahrungen berichten, die ihr selber mit Gott gemacht habt. Du könntest aber auch Psalm 139 ansagen oder vorlesen. Ansagen, vielleicht eine fakultative Aufgabe für alle, die nicht ausgelastet sind, damit Psalm 91 auswendig zu lernen, was ja unsere Aufgabe als Gemeinde dieses Jahr oder nächstes Jahr noch ist. In Psalm 139 werden ganz erstaunliche Dinge von Gott gesagt und Gott wird beschrieben in Bildern, die David da formuliert hat. Und ich möchte ihn am Anfang lesen. Das soll der heutige Predigttext sein. Psalm 139, ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, ich hasse, wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für immer gewiesen hast. Was muss ein Mensch mit Gott erlebt haben, um solche Worte aufzuschreiben? Ich finde, je länger ich mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, ist es mit die wichtigste Bibelstelle, welche eine oder die enge und innige Beziehung zwischen Gott und Mensch beschreibt. Und so eindrücklich wird bewusst, dass das ganze Leben, mein ganzes Leben, dein ganzes Leben komplett offen vor Gott daliegt. Und der Dichter des Psalms, David, kommt aus seinem Leben und seinem Erleben dazu, die Eigenschaften Gottes in diesen Bildern, wie wir sie jetzt gelesen haben, zu beschreiben. Aber nicht etwa, weil er in seinem Leben ausschließlich auf sonnigen Höhen unterwegs war oder ist, oder weil er vielleicht tadellos sein Leben führt und nie einen Fehler macht und alles, was er tut, erfolgreich ist. Der Mensch David, der diesen Psalm schrieb, der war bedroht, der war verfolgt von der eigenen Familie, er war auf der Flucht, er war auch mächtig, er missbrauchte seine Macht, er handelte hinterlistig. Spurgeon beschreibt David mit folgenden Worten: David, ein Mann so unterschiedlich, dass er nicht schien einer zu sein, sondern der Inbegriff der Menschheit. Also Davids Leben deckt die ganze Spanne zwischen Glaubensheld und Glaubensversager ab, könnten wir vielleicht so zusammenfassen. Aber über allem, was er erlebt hat, kommt er zur Erkenntnis, dass Gott allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und absolut heilig ist. Und wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt und das bekennt, dann sagt er im Prinzip gleichzeitig, dass er selbst nichts ist. Eigentlich eine Sache, wonach der Mensch strebt, etwas zu sein oder jemand zu sein, sein Leben im Griff zu haben, vor niemanden sich rechtfertigen zu müssen oder der eigene Chef zu sein. Die ersten 6 Verse könnte man überschreiben mit den Worten: Gott ist allwissend. Und ich habe so drüber nachgedacht, die Dinge, die dort aufgeführt werden, die beschreiben eine große Angst der Menschen des 21. Jahrhunderts. Die Angst vor Überwachung, vor Manipulation, dass Dinge meines eigenen Ichs und meines Handelns gegen mich verwendet werden können. Wir achten auf den Datenschutz, aufs Briefgeheimnis, aufs Bankgeheimnis, auf die Schweigepflicht. Wir kleben an unserem Computer vielleicht die Kamera zu, wenn man sie nicht braucht, weil man nie weiß, ob da vielleicht doch jemand zuguckt. Ich weiß auch nicht, wer jetzt da hinten an der Wand durch das Auge alles mitguckt und zuhört. Und ich glaube, wer einmal ausspioniert wurde, aus welchem Grund auch immer, und wer erfahren hat, dass von ihm Akten angelegt wurden, der weiß, was das bedeutet. Ein beklemmender Gedanke, dass jemand anderes alles über mich weiß. Und man tut viel, um sich davor zu schützen, vor Menschen zu schützen. Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, dass da doch eine relativ große Freiheit genutzt wird und Dinge von meinem Leben auch offengelegt werden, ganz freiwillig. Da schreiben Menschen auf Facebook, wie es ihnen so geht oder was sie gerne mögen und wer man ist. Auf WhatsApp kann man die neuesten Urlaubsfotos einsehen oder meine Meinung zu allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen. Auf TikTok kann man sich dann vielleicht sogar noch ein Video von mir angucken. Da lassen sich Menschen in Container sperren oder wohnen teilweise in einem Dschungelcamp, wo jeder Winkel mit Kameras überwacht ist, um live im Fernsehen beobachtet zu werden. Und das passiert alles freiwillig. Und so gibt es eine enorme Spanne zwischen absoluter Abschottung und grenzenloser Offenheit. Der eine möchte so unerkannt wie möglich bleiben und dem anderen ist das vollkommen egal. Und manche machen da einen ganz irren Mix daraus. Datenschutz hier und Offenheit dort. Wir haben gerade gelesen, Gott weiß immer, wo ich bin. Er braucht dafür kein globales Positionsbestimmungssystem, kurz GBS. Er weiß sogar, was ich gerade mache. Er weiß, was ich denke, was ich fühle, was ich sagen möchte. Er weiß aber auch, was gut für mich ist und was im nächsten Moment passieren wird. Also es gibt jemanden, der alles über mich weiß, auch die Dinge, die du hier niemand erzählen würdest. Warum beunruhigt uns das nicht? Oder etwa doch? Im Unterschied zu Menschen musst du bei Gott nicht befürchten, dass er sein Wissen über dich ausnutzt, um sich selbst zu bereichern, dich zu erpressen, dich vor anderen schlecht zu machen, sich selbst in ein besseres Licht zu rücken oder dein Leben zu zerstören. Gottes Allwissenheit. Gott sieht alles und weiß alles. Und das ist gut so, dass wir das wissen. Denn dann versuchen wir gar nicht erst etwas vor Gott zu verheimlichen oder vielleicht etwas schön zu reden, weil wir wissen, das nützt nichts. Er weiß es. Für die einen ist die Vorstellung, dass es einen Gott gibt, der alles weiß, vielleicht auch furchterregend. Für Christen und die, die an Gott glauben, ist es ein wunderbarer und tiefer Trost. Gott weiß, ob ich stehe, also ob ich unterwegs bin, etwas tue, arbeite, um mir die Kraft dazu zu schenken. Gott weiß, ob ich sitze, ob ich ausruhe, eine Pause brauche. Er kann mir die Stille dazu geben. Gott weiß, was ich denke und kann schlechte Gedanken und Pläne verhindern und helfen, wenn mich meine Gedanken besorgt machen oder mich vielleicht auch nicht mehr schlafen lassen. Gott weiß, ob ich gehe oder liege, also ob ich munter bin oder ob ich schlafe. Tag und Nacht sieht mich Gott. Er weiß, was ich sagen will und versteht mich, auch ohne dass ich vielleicht mühevoll nach Worten suchen muss, die oft nicht ausdrücken können, was ich gerade fühle. Ein Gebet zu Gott ist nicht abhängig von meinen Worten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Ich habe diesen Vers in einer Lebenssituation einmal so ganz deutlich vor mir gesehen. Es war in der Nacht zum ersten Advent im Jahr 2016. Da konnte ich den Vers ganz deutlich vor mir sehen. Ich werde euch auch sagen, warum. Er stand auf einem Autokennzeichen. Da stand nach dem Bindestrich PS 1395, Psalm 139, Vers 5. Ich fuhr dicht hinter dem Wagen her mit diesem Kennzeichen. Er gehörte dem Notfallseelsorger, der in dieser Nacht für uns gerufen wurde, in der mein Schwiegervater als Roland gestorben ist. Und so fährt man hinter dem Auto her und ich muss sagen, ich wusste in dieser Nacht nicht, was Psalm 139, Vers 5 bedeutet oder was darin steht. Aber wir folgten dem Auto zum Hintereingang des Krankenhauses und er tat einen guten Dienst, der Mann. Und es war gut, dass er da war und uns in dieser Nacht noch ein Stück geführt hat. Aber rückblickend, als ich dann nachgelesen hatte, was in diesem Psalm steht, in diesem Vers, rückblickend verstand ich, wie viel Wahrheit in diesen Worten liegt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. In Gottes liebender Hand geborgen zu sein und sicher zu sein, gehalten sein rundum. Vielleicht habt ihr das auch schon so erlebt in einer schwierigen Situation. Es ist ein Geschenk, Gottes Wort praktisch zu erleben, so wie es der David erlebt hat und so wie wir damals auch in diesen Stunden. Und ich würde gern wissen, welche Lebenssituation David vor Augen hatte, als er diesen Vers, diesen Vergleich mit der Hand, die um uns ist und schützend über uns ist, formuliert hat. Ganz umschlossen zu sein von Gottes Schutz. Das ist wunderbar. Als im Jahr 1961 der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch durchs Weltall flog und die Erde von allen Seiten betrachten konnte, stellte er nach seiner Rückkehr etwas spöttisch fest: Also Gott habe ich da oben nicht gesehen. Ich habe mal gelesen, einen Satz: Ein Atheist findet Gott nicht, genauso wenig wie ein Dieb einen Polizisten findet, weil er ihn nämlich nicht sucht. Hätte dieser Mann Psalm 139 vielleicht schon mal gelesen, dann hätte er schon erfahren, dass auch wenn man in den Himmel hinaufsteigt, Gott da ist. 7 Jahre später verunglückt er tödlich, als er mit seinem Jagdflugzeug einen Unfall hatte und abstürzte. Und spätestens da musste er seine Ansicht, es gibt keinen Gott, revidieren. Und da war es zu spät. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Auch das ist eine Eigenschaft Gottes. Und da kann sich niemand rausreden. Die Beweislast ist erdrückend. Wir haben das gelesen. Es ist alles, alle Tage, alle Dinge hat Gott in ein Buch geschrieben. Er weiß alles. Und du kannst dich Gott auch nicht entziehen, indem du dein Leben selbst beendest. Es geht nicht. Gott ist immer da. Gott ist allgegenwärtig. Und kein Mensch kann sich vor Gott verstecken. Nicht in der hintersten und dunkelsten Ecke. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du kannst vielleicht sagen, Gott gibt es nicht. Aber nur weil Menschen nicht an Gott glauben, heißt das nicht, es gibt keinen Gott. Wenn ich jetzt hier sagen würde, also ich glaube nicht an das Gesetz der Schwerkraft, ich bleibe trotzdem hier stehen und schwebe nicht hier oben an der Decke rum. Oder es ist wie ein Kind, was die Hände vors Gesicht hält und sagt, ich bin unsichtbar. Du kannst an den entferntesten Ort der Erde fliehen. Du kannst dich nach deinem Tod verbrennen lassen. Gott entgeht keine Menschenseele. Das Lieblingsspiel der Kinder auf der ganzen Welt ist Verstecken. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so ist? Und es hat bestimmt auch jeder von uns schon gespielt als Kind. Hast du dich schon mal vor Gott versteckt? Oder bist du schon mal vor Gott weggelaufen? Vielleicht, weil du Zweifel bekommen hast, ob das wirklich alles wahr ist. Oder weil du sagst, ich will mein eigenes Leben leben und das tun, was ich möchte, mich nicht nach Gottes Vorschriften oder von irgendjemanden richten. Ich habe das kürzlich erlebt, dass ein Mensch von Gott erfährt und über Gott nachdenkt und sich dann entschließt, ich möchte damit doch lieber nichts zu tun haben. Es scheint mir zu gefährlich und vielleicht müsste ich vielleicht in meinem Leben auch was ändern. Dann lege ich die Dinge lieber beiseite. Im Lied haben wir gerade gesungen, nehme ich Flügel der Morgenröte. Also ich habe gelesen, man könnte auch sagen, also wenn du dich, also das ist ja der Sonnenaufgang gemeint, wenn die Sonne über den Horizont kommt und Dinge erhellt, also wenn Licht wird, also selbst wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könntest, du würdest Gott nicht entkommen. Das heißt aber auch, Gott ist da. Egal wo ich bin, Gott ist da. Gott ist am neuen Wohnort, wo ich gerade hingezogen bin. Gott ist auf der neuen Arbeitsstelle. Gott ist bei der Reha nach der Operation. Gott, du bist schon da. Und Gott weiß von meinem Unglück, von meiner Schwachheit, von meiner Traurigkeit, von meiner Verzweiflung. Ich kann ihm nicht verloren gehen. Schöne Überschrift über die erste Hälfte des Psalms. Ich bin von Gott umgeben, von Gott dem Allwissenden und Gott dem Allgegenwärtigen. In den nächsten Versen, Vers 13 bis 18, geht es darum, warum das so ist, warum Gott alles von uns weiß. Weil er uns geschaffen hat. Und so wie ein Ingenieur jedes Teil eines Autos zum Beispiel kennt oder einer Maschine, so kennt Gott uns auch. Oder die Scheibe, wo ihr gerade reinguckt und die ihr hin und wieder mal betatscht. Für die meisten von uns ein Wunderwerk der Elektronik. Dahinter steht eine Intelligenz und ein Bauplan. Und David preist Gottes Allmacht, diesen allmächtigen Schöpfer, der aus dem Nichts geschaffen hat. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen, steht im Vers 15. Also Gott kennt uns schon, als wir geboren wurden. Und ich finde das eine ganz klare Aussage zu einem Thema, um sich zu positionieren, wer wann das Leben entstehen lässt. Wir können wissenschaftliche und ethnische Diskussionen führen, ab welchem Zeitpunkt Leben Leben ist. Gottes Position ist eindeutig. Als ich im Verborgenen Gestalt annahm. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und da brauchen wir nur in den Spiegel gucken. Es ist wunderbar und einzigartig, wenn wir uns überlegen, dass es diesen Fingerabdruck nur einmal gibt, dass es unsere Augen nur einmal gibt. Sogar an unseren Ohren würde man uns erkennen. Alles ist einzigartig. Und niemand von uns hat irgendwas dazu beigetragen. Wir sind durch Gott am Leben. Und wenn wir in den Spiegel schauen, ist es ein Wunder, wie sowas wie wir aus zwei winzigen Zellen entstehen konnte. Und wie das überhaupt alles funktioniert und was wir alles können. Ja, wir niesen mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h, um störende Fremdkörper zu entfernen. Ohne dass wir das irgendwie bewusst machen. Habt ihr gewusst, dass Frauen mehr Farben sehen können als Männer, da mehr Rezeptoren auf dem X-Chromosom liegen, wovon Frauen zwei haben? Und bevor man schluckt, bedeckt das Gaumensegel die Nasenhöhle und der Kehldeckel die Luftröhre, sodass keine Nahrung in die Lunge gelangen kann. Das funktioniert automatisch, wenn alles in Ordnung ist. Als Babys, da konnten wir noch atmen und schlucken gleichzeitig beim Stillen. Kann ein Baby atmen. Aber nach 9 Monaten verschiebt sich der Kehlkopf nach unten. Das hat den Nachteil, dass wir das nicht mehr können, hat den Vorteil, dass wir Töne produzieren können und sprechen lernen können. Und jeder Mensch, jeder von euch, atmet pro Tag unbewusst 25.000 Mal. Stellt euch vor, ihr müsstet das bewusst tun, ihr hättet für nichts anderes Zeit. Ihr könntet nicht arbeiten, ihr könntet nicht essen, ihr könntet gar nichts machen, nicht einmal schlafen, weil wir sonst ersticken würden. Und wir haben ein eingebautes Thermostat, das sitzt im Hypothalamus, im Gehirnstamm, das registriert unsere Körpertemperatur und reguliert durch Schwitzen zur Kühlung oder mit Zittern oder Schütteln zur Erwärmung und das völlig selbstständig. Da hat die Wissenschaft schon viel erforscht und gefühlt steht sie immer noch am Anfang, wenn es um den menschlichen Körper geht. Und je mehr die Wissenschaft herausfindet, welch komplexes, hochkompliziertes Gebilde der Mensch ist, desto mehr muss der Verstand mir sagen, dass wir nicht zufällig und im Laufe der Evolution uns dazu entwickelt haben, sondern dass es für uns einen Bauplan gibt, den Gott erdacht und umgesetzt hat. Wie oft dankst du eigentlich Gott dafür, dass er dich wunderbar und einzigartig geschaffen hat und dir Leben geschenkt hat? Für alle körperlichen Fähigkeiten, die wir haben und die Fähigkeit zu lieben, zu helfen, zu fühlen und zu glauben? Die körperlichen Dinge sind ja eher der Grund zur Bitte oder zur Klage, wenn ja was mal nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewöhnt sind und weil wir Dinge oft erst schätzen, wenn sie nicht mehr da sind. Und das steigert sich auch mit zunehmendem Alter. Die Kraft wird weniger, man sieht und hört vielleicht nicht mehr so gut, man kann nicht mehr so schnell rennen, ist eher müde und braucht mehr Pausen. Aber auch das weiß Gott, der uns gemacht hat. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Römer 8, Vers 20 und 21. Gott kennt mein ganzes Leben, bevor es überhaupt angefangen hat. Und er hat nicht nur dich und mich als Person gemacht, sondern auch schon einen Plan für unser Leben entworfen. Ich bin von Gott gewollt, von Gott dem Schöpfer. Der Psalm könnte hier eigentlich zu Ende sein, für meinen Geschmack. Nach Vers 18, ich fände, es wäre ein toller Schluss. Und dann geht es aber weiter. Und die letzten 6 Verse, so habe ich den Eindruck, die passen so gar nicht in die bisherigen Gedanken zum Lob Gottes, zur Anbetung, zur Bewunderung. Es ist auf einmal von Feinden die Rede, von Hass, von Töten. Und wenn wir Vers 19 lesen, dann klingt das fast wie eine Bedrohung, die von uns ausgeht, wenn da steht, mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Wenn Christen wünschen oder all denen den Tod wünschen, die nicht an ihre Religion und ihren Gott glauben, liegt da nicht die Gefahr nahe, dass das jemand liest und sagt, also das muss verboten werden? Nach diesen Versen müssten die Christenheit als radikale und intolerant abgestempelt werden. Aber mal ehrlich, sind das unsere Gedanken? Ich stimme hier mit David nicht überein, wenn ich drüber nachdenke. Natürlich wäre auch ich traurig und wütend, wenn ich sehe, wie Christen für ihren Glauben benachteiligt werden und bedroht werden, verfolgt und getötet werden. Wir haben darüber erst vor kurzem gehört von Open Doors, von Ländern in Nahost oder in der Subsahara, wo Menschen wegen ihrem Glauben an Gott verfolgt sind. Und es ärgert mich auch, wenn jemand abwertend von Gott spricht oder Witze macht über Jesus oder über meinen Glauben. Aber sollte ich sie hassen oder bekämpfen und ihnen den Tod wünschen? Dazu sind wir sicherlich nicht aufgerufen. In Römer 12, Vers 19 steht, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dieser Gott, der Allmächtige, der alles weiß, wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen für das, was er in seinem Leben getan oder auch nicht getan hat. Darauf können wir uns verlassen. Und er wird richten. Und wir brauchen nicht fürchten, dass da jemand davonkommt. Dafür sorgt Gott selbst. Und wir müssen da nicht nachhelfen. Wie könnten wir dem, der alles sieht und gemacht hat, unterstellen, er sei ungerecht und kümmert sich nicht um die, die an ihn glauben? Der Psalm endet ja mit den Versen, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Vielleicht stehen auch wir manchmal in der Gefahr, durch schlechte Gedanken über Menschen Gott untreu zu werden. Heute ist dritter Advent, kurz vor Weihnachten. Übers Warten hatten wir schon gesprochen. Und was David in diesem Psalm noch nicht wissen konnte oder von Gottes Eigenschaften noch nicht wissen konnte, das hat Gott noch in einem besonderen Plan umgesetzt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. In Jesus zeigt sich Gott uns in einer weiteren Form. Er fügt unsere Beschreibung von ihm die für uns wichtigste Eigenschaft an. Gott zeigt sich nämlich nicht nur als Schöpfer und Richter, sondern auch als Retter. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Für alle Menschen ist Jesus gekommen, auch für die, von denen im Psalm steht, dass sie sich Gott widersetzen und gegen ihn kämpfen und seinen Namen missbrauchen. Für alle gilt das Angebot der Versöhnung mit Gott. Deshalb sagt Jesus, sollen wir unsere Feinde nicht hassen, sondern lieben. Wir haben festgestellt am Anfang, niemand hat Gott je gesehen. Aber Jesus hat gesagt, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Johannes 1, Vers 18. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Gott gesehen. Johannes 14, Vers 9. Und ich wünsche uns diesen Blick auf Jesus und das Wissen, ich bin auf Gottes Seite oder Gott ist auf meiner Seite, auf der Seite des allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gottes. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir, auch heute oder gerade heute noch. Lasst uns zusammen noch das Lied 341 singen, Ich bin geliebt, Lied 341.